es ist im Endeffekt ein Handwerk, das jeder erlernen kann. Und klar, man braucht irgendwie ein bisschen ja, die Ausbildung dazu, möglichst professionell den Hintergrund. Aber man kann es erlernen, das ist immer das Wichtigste. Und man kann vor allem auch klein anfangen. Wirkungsorientierung bedeutet, glaube ich, auch einfach Fehler machen zu können und aus diesen Fehlern dann auch lernen zu können. Und ich kann diese Fehler im Grunde dann nur gut verarbeiten, wenn ich diesen ganzen komplexen Zusammenhang verstehe. Ich glaube, man muss Wirkungsmessung sehr ganzheitlich sehen. Also es ist für mich ein Teil einfach des Gesamten, ein Teil unserer Bildungsprogramme, ein Teil unseres Wirkens, unserer Mission, unserer Ziele, unserer Vision.
Inside Impact.
Der Podcast mit Wirkung. Ja, herzlich willkommen zurück zu Inside Impact. Inside Impact, das ist der Podcast mit Wirkung hier an der Wirtschaftsuniversität Wien. Nach einer kurzen Sommerpause melden wir uns zurück mit der vorletzten Folge zum Thema Wirkungsmessung und auch dafür habe ich mir wieder tatkräftige Unterstützung hier ins Studio geholt, nämlich Dr. Christoph Musik ist da von Acker. Er ist Geschäftsführer von Acker Österreich und sitzt jetzt bei mir im Studio. Lieber Christoph, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wie geht's?
Mir geht's sehr gut. Dankeschön für die Einladung. Freue mich, da zu sein und mit dir quasi in den Herbst zu starten.
Genau so ist es. Die Temperaturen sagen zwar ein bisschen was anderes, aber wir hatten ja den meteorologischen Herbstbeginn schon hinter uns. Ja, Acker Österreich, lieber Christoph. Was ist es? Was macht Acker?
Ja, wir sind ein Sozialunternehmen, gemeinnütziges Sozialunternehmen und kümmern uns darum, dass die Menschen wieder den Bezug zur Natur bekommen, setzen da vor allem beim Bildungssystem an, haben die Bildungsprogramme Gemüseakademie für Schulen und Ackerracker für Kindergärten und auch Kitas. Und in den Bildungsprogrammen lernen die Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit ihren LehrerInnen und PädagogInnen, wie man Gemüse anbaut, nachhaltig Gemüse anbaut und wie dabei lernen sie sehr stark, wie Natur eigentlich funktioniert. Weil wir haben große gesellschaftliche Herausforderungen. Eine davon ist eben diese Entgrenzung von der Natur, die hier eine ganz wichtige Rolle spielt.
Das heißt Natur, Gemüseanbau, Arbeiten auf dem Acker ein wichtiges Thema. Jetzt nehme ich an, das lernt man nicht nur im Klassenzimmer.
Ja, genau. Das ist ganz wichtig, dass die Kinder rausgehen, wirklich auf ihren eigenen Acker. Jede Schule, jeder Kindergarten soll als einen interdisziplinären Lernort ihren eigenen Gemüseacker haben. Also wenn es geht, nicht nur ein kleines Hochbeet, sondern es sollen wirklich alle beschäftigt sein und mit den eigenen Händen, mit allen Sinnen draußen auf ihrem Gemüseacker sein, zu dem sie sich sehr zugehörig fühlen und dort diese praktischen Erfahrungen machen. Also dass den ganzen Wachstums- und Wertschöpfungsprozess von Gemüse mit den eigenen Händen miterleben, also von der Aufbereitung des Bodens über die Aussaat, das Einpflanzen von Jungpflanzen, die Pflege und dann natürlich die Ernte, wo wir jetzt gerade sehr stark auch dabei sind zu der Zeit, auch Richtung Erntefest, Erntedankfest und dann auch rein Richtung Vermarktung oder das eigene Verkosten natürlich. Das sind alles Themen, die wir in den Bildungsprogrammen reinbringen.
Das heißt, ihr hört es nicht auf, sobald die Karotte aus dem Erdboden ist, sondern es geht dann auch wirklich noch weiter Verarbeitung, Verwertung, Vermarktung, wie du sagst.
Genau, es ist ein ganzjähriges Bildungsprogramm. Das heißt, das Ziel ist immer, dass in der Schule die LehrerInnen den Gemüseunterricht sozusagen das ganze Jahr über einbinden. Und im Winter, wenn es sozusagen draußen am Acker weniger zu tun gibt, auch da ist die Möglichkeit für einige Bewegungseinheiten zum Mulchwenden zum Beispiel alle paar Wochen. Aber da wird es dann etwas theoretischer. Man kann über den Tellerrand sozusagen schauen. Man schaut sich quasi wirtschaftliche, globale Zusammenhänge an und vertieft das Wissen auch nochmal quasi im Klassenzimmer. Also insgesamt ist ein Blended Learning Ansatz, das heißt die physischen Aktivitäten, die praktischen Aktivitäten am Acker sollen verbunden werden mit einem theoretischen Wissen. So wirkt es einfach am besten, wenn man diese zwei Ebenen miteinander verbindet.
Sehr, sehr lässig. Und wie darf man sich das vorstellen, jetzt als Organisation, geht ihr dann direkt in die Schulen, macht ihr diese Programme mit den SchülerInnen, mit den Kindergartenkindern oder wie funktioniert das?
Wir sind ein vierjähriges Bildungsprogramm, sowohl bei Gemüseakademie als auch bei Ackerracker. Wir begleiten über 4 Jahre die Schule hinweg mit einem Train-the-Trainer-Ansatz. Das heißt, wir befähigen die Pädagoginnen und die LehrerInnen dabei, dass sie dann langfristig selbstständig mit den Kindern und Jugendlichen das Ackern in die Schule integrieren können. Da haben wir verschiedene Ansatzpunkte. Zu den Pflanzworkshops und Pflanzungen vor Ort kommen dann unsere Ackercoaches vorbei. Das sind quasi freie DienstnehmerInnen, sehr stark auch ehrenamtlich. Also es gibt beides sozusagen. Auch die Ackerbuddies sind dann eine freiwillige Rolle, die Schule dann oder den Kindergarten unterstützen. Und da geht es um die vor allem praktischen Dinge direkt am Acker. Dann haben wir auch Fortbildungen, sowohl digital online als auch Praxisfortbildungen vor Ort. Und wir haben auch eine eigene digitale Lernplattform mit sehr vielen umfassenden Unterrichtsmaterialien, Unterrichtseinheiten, die für die verschiedenen Bereiche vorbereitet sind und für den Kindergarten eben Aktivitäten dann dazu. Für den Kindergarten vor allem gibt es auch noch physische Materialien, zum Beispiel die Ackergeschichten und die Handpuppe Rudi Radieschen, wo dann die Pädagoginnen quasi im Gruppenraum mit den Kindern auch übers ganze Jahr hinweg quasi zum Geschichten vorlesen können, zu den Gemüsefreunden wie Rudi Radieschen zum Beispiel.
Sehr, sehr lässig. Das klingt richtig, richtig fein. Vielleicht die Frage, wie ist diese Idee entstanden? Also Acker gibt es ja nicht nur in Österreich, gibt es auch in Deutschland und in anderen Ländern, weiß ich gar nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Die Frage an dich, wie ist man dir auf die Idee gekommen? Ja, und warum ist das notwendig?
Die Gemüseakademie oder ganz am Anfang hieß es School Farm, gibt es jetzt seit 10 Jahren genau. Ich war auch vor kurzem in Berlin, da wo das Ganze erfunden worden ist, oder tatsächlich in Potsdam noch ganz genauer. Aber in Berlin ist jetzt die Zentrale von Acker Deutschland. Und dort ist die Gemüseakademie quasi erfunden worden vor 10 Jahren. Und ja, der Gründer von Acker, der Christoph Schmitz, hat damals am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung seine Dissertation geschrieben zum Thema Entfernung von Kindern und Jugendlichen von Natur und Lebensmitteln. Und ja, er ist so ein Unternehmertyp und wollte das Ganze dann gleich in die Tat umsetzen und nicht nur in der Theorie anschauen, was sozusagen falsch läuft, sondern hat dann sofort mit seiner Schwester damals, die Lehrerin ist, hat das einfach mal ausprobiert. Dann gab es die ersten 6 Pilotschulen in Nordrhein-Westfalen und in Berlin. Und dann hat so alles seinen Lauf genommen. Mittlerweile sind es 1800 Schulen und Kindergärten im ganzen deutschsprachigen Raum, die quasi mit dabei sind. Die meisten davon in Deutschland. Wir haben vor etwas mehr als 3 Jahren in Österreich gestartet. Da habe ich quasi Acker ausgegründet aus dem Deutschen Mutterverein und eine eigene Organisation in Österreich seitdem aufgebaut. Und so etwa 2 Jahre vor uns, da haben die Schweizer gestartet. Also Acker Schweiz gibt's auch mit einem kleinen Ableger der Ackerschaft auch in Liechtenstein. Also wir sind quasi in der Dachli-Region in 4 Ländern unterwegs.
Und wie präsent seid ihr in Österreich, wenn ich fragen darf? Also wir haben vorhin schon gesprochen, du hast verschiedene Bundesländer genannt. Wo ist Acker überall tätig aktuell?
Dieses Jahr 2024 sind wir in 31 Schulen und Kindergärten in 8 Bundesländern. Einziges Bundesland, das uns noch auf der Karte fehlt, ist Kärnten. Aber in allen anderen Bundesländern sind wir schon mit Schulen und Kindergärten vertreten, die bei uns mitackern. Und ja, wollen da fleißig weiter wachsen, mit dem Ziel, tatsächlich jedes Kind zu erreichen. Das ist unser großes Ziel, auch grenzübergreifend, 2030 jedes Kind. Manche denken sich jetzt vielleicht ein bisschen verrückt, wie wollt ihr da hinkommen? Aber wir wollen das über einen systemischen Wandel schaffen. Es soll quasi Standard werden im Bildungssystem, dass jedes Kind die Möglichkeit hat, zu ackern, bei sich an der Schule, wie eine Turnhalle oder ein Musikzimmer oder ein Werkraum oder wie es immer häufiger gibt, Informatikräume, auch einen Gemüseacker zu haben, mit dem man dann quasi Natur lernen kann, weil es ist eigentlich ja absurd, wenn man Natur, wie Natur funktioniert, einfach nur aus einem Buch oder aus einem Arbeitsblatt heraus lernt. Man muss es wirklich selber erleben mit den eigenen Händen und dazu eignet sich einfach der Gemüsegarten, der eigene vielfältige Gemüsegarten perfekt.
Jetzt, wenn man systemisch wirken will, das Bildungssystem ist jetzt nicht das Wandelbarste, auch hier in Österreich natürlich. Es hilft aber natürlich, wenn man belegen kann, tatsächlich wirkungsvolle Arbeit zu leisten. Wir sind ja mitten hier in unserem Schwerpunkt zum Thema Wirkungsmessung und ihr habt ja vor kurzem auch euren Wirkungsbericht tatsächlich veröffentlicht in einem sehr, sehr schönen, sehr, 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 sehr feinen Format. Vielleicht legen wir den Fokus auch ein bisschen darauf, vielleicht einfach mal erklärt auch für unsere ZuhörerInnen, was ist denn die Wirkungslogik von AKK Österreich? Wie wirkt denn eure Organisation?
Genau, wir haben unsere Wirkungslogik dient ja auch dazu, Struktur reinzubringen, strategisch vorgehen zu können, sich Gedanken zu machen, wie können wir eigentlich das, was wir erreichen wollen, was wir bewirken wollen, tatsächlich erreichen. Insofern war das bei AKK auch von Anfang an mit dabei. Also AKK ohne Wirkung, ohne Wirkungslogik gäbe es einfach nicht, weil es ein integraler Bestandteil ist. Und ja, wir haben uns auf die IOOI-Methode konzentriert als Wirkungslogik. Das ist wahrscheinlich schon einigen auch bekannt. Haben wir ja sozusagen gerne aufgenommen, dass es da ein gutes Framework auch schon gibt. Und genau, da geht es natürlich, also vielleicht ganz kurz erklärt für diejenigen, die das noch nicht kennen, Input, Output, Outcome, Impact, also deshalb IOOI. Input ist die Frage, was wir eigentlich investieren, was wir reinbringen. Wir haben ein interdisziplinäres Team, wir haben vielfältige Expertise, nicht nur im landwirtschaftlichen Bereich, sondern auch ganz viel IT-Wissen und verschiedene andere Aspekte in unserem Team. Was erreichen wir damit? Output, was leisten wir damit? Dass mit den Bildungsprogrammen quasi Kinder und Jugendliche in Kindergarten oder Schule erreicht werden, zu ackern erstmal mit ihren LehrerInnen, PädagogInnen zusammen. Das heißt aber noch nicht, dass dort natürlich Wirkung erreicht wird, sondern dass sie es einfach mal tun. Da haben wir gewisse Zahlen, wie viele Kinder teilnehmen, wie viele Fortbildungen wir anbieten und so weiter und so fort. Das ist quasi der Output. Und dann geht's letztendlich den nächsten Schritt in den Outcome rein, also was wir bei dieser Zielgruppe tatsächlich bewirken. Und das ist in den Bereichen Nachhaltigkeit, nachhaltige Ernährung, Bezug und Wertschätzung von Natur und Lebensmitteln und auch gesunde Ernährung beziehungsweise auch Bewegung. Das sind so die zentralen Ebenen, wo unsere Programme wirken und auch wirken sollen. Denn damit wollen wir dann letztendlich den Impact erreichen, also die gesellschaftliche Veränderung erreichen, die über die Zielgruppen dann auch hinausgeht. Und wir eine Gesellschaft haben, die sozusagen durch und durch nachhaltig ist, durch und durch nachhaltig handelt und denkt, die gesund ist, eine Wertschätzung hat auch für landwirtschaftliche Güter, für unsere Lebensmittel, für die Natur ganz generell und dadurch dann auch natürlich mehr in der Lage ist, diese Natur, unsere Grundlage auch zu schützen. Und das ist dann dieser gesellschaftliche Impact, den wir damit erreichen wollen.
Und ihr habt ja das Ganze dann, wie es auch oftmals üblich ist beim IOOI-Modell, das Ganze noch in einer Wirkungstreppe eigentlich ein bisschen feiner aufgedröselt. Die Wirkungstreppe, ich glaube üblicherweise sind das 7 Stufen, die hat. Wie seid ihr da vorgegangen? Also ich stelle mir das ja gar nicht so einfach vor, gerade wenn es um das Thema auch Bildung geht, aber auch um Wertewandel vielleicht. Was nimmt man mit? Wovon grenzt man sich ab? Wie seid ihr da vorgegangen?
Also im Grunde stehen mal die Herausforderungen an erster Stelle, die wir zu lösen haben. Also wir haben festgestellt, ja, da gibt es eben diese Entgrenzung von Natur und insbesondere von Lebensmitteln durch verschiedene gesellschaftliche Prozesse wie Industrialisierung. Es gibt immer weniger Landwirtschaften, immer weniger Höfe quasi. Auch am Land stellen das auch immer wieder fest, dass nicht nur in der Stadt ein Phänomen ist, sondern auch am Land ist es nicht selbstverständlich, dass man mit Gemüseanbau oder Landwirtschaft aufwächst. Und damit verbunden sind sagen wir mal so, die großen Herausforderungen der Welt, Klimawandel, Erderhitzung, Bodengefahren, die damit verbunden sind, Biodiversitätskrise, aber auch gesundheitliche Krisen, große Volkskrankheiten sozusagen wie Diabetes oder Herz-Kreislauf-Krankheiten, Lebensmittelverschwendung, das da reinspielt auf vielen Ebenen. Und von dem ausgehend haben wir uns sozusagen ein bisschen die Treppe dann runtergearbeitet, also vom Impact, welche Probleme haben wir, wie können wir dazu beitragen, diese gesellschaftlichen Herausforderungen zu lösen, um dann festzustellen, was ist auf den unteren Stufen, also auf der Ebene dann Outcome, Output, wie können wir da die Lebenslage der Menschen, der Zielgruppen beeinflussen, wie können wir darauf einwirken und letztendlich nochmal weiter heruntergehen, welche Aktivitäten müssen wir im Grunde reinbringen, damit dann diese Denkweisen und auch Handlungsweisen verändert werden können. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Schritt auf der Treppe, dass man quasi diesen Unterschied von Denken, von Einstellungen zum tatsächlichen Handeln auch nochmal erwischt. Da gibt es ja, wissen wir auch aus der sozialwissenschaftlichen Forschung, sehr viele Diskrepanzen zwischen was Menschen sagen, was sie tun, gerade im Umwelt-, Naturschutzbereich. Ich fahre weniger mit dem Auto, sind fast alle dafür, aber sie tun es dann doch nicht, aus verschiedenen Gründen, die natürlich auch manchmal oder in vielen Fällen nachvollziehbar sind. Aber das ist das Wichtige, eben dann tatsächlich ins Handeln zu kommen. Und da ist natürlich ein wichtiger Schritt dann in der Aktivitätenplanung, möglichst praxisorientiert zu sein, also möglichst schon ins Handeln kommen, also direkt auf dem Acker etwas selbst anzubauen, kann natürlich dann viel besser wirken, wenn es um die tatsächliche Umsetzung geht.
Einfach weil man auch dann sieht, ja, es geht eigentlich eh. Also als Beneficiary, als Teilnehmer, Teilnehmerin des Programms vielleicht, okay, ich kann das eigentlich.
Ja, also die Scheu davor, auch tatsächlich, also ich habe es bei vielen Kindern auch erlebt, die noch nie so wirklich ja ihre Hände dreckig gemacht haben. Das ist auch jetzt so ein bisschen unser Motto, wir machen uns die Hände dreckig für eine zukunftsfähige, nachhaltige Welt. Und wirklich zu sehen, wie Kinder dann vielleicht das erste Mal in ihrem Leben so richtig bewusst in dreckige Hände greifen, die gar nicht so dreckig ist, in Anführungszeichen, weil da einfach ganz viel Lebewesen drinstecken, ganz viel Mikroorganismen, die Grundlage für unsere Lebensmittel sind. Und das mitzubekommen, schafft einfach wahnsinnig viele Aha-Erlebnisse, diese Entfernung, verkürzt diese Entfernung von der Entgrenzung und man kriegt einfach mit, wie viel Arbeit auch teilweise drinsteckt, gerade in Richtung Landwirtschaft auch, wie viel Mühe in einem Produkt steckt, wenn man dann einfach selbst erlebt, was alles passieren kann. Und auf dem Acker kann wirklich über das Jahr verteilt wahnsinnig viel passieren. wir haben viele, werden die Schnecken gleich im Kopf haben, die uns das Leben ein bisschen schwer machen. Aber auch da lernen die Kinder wahnsinnig viel Empathie, auch Empathiefähigkeit auch, wie man eben mit diesen Tieren, die vielleicht nicht unbedingt auf den Acker oder wir sie nicht unbedingt am Acker haben wollen, wie man damit eigentlich umgeht. Und da gibt es ganz viele Ebenen, die da drin stecken und es schafft einfach auch diese emotionale Ebene, die ist ganz wichtig auch.
Das ist sehr, sehr schön auch zu hören. Ihr seid eigentlich dann, wie du sagst, tatsächlich von der Herausforderung über den Impact zu den Tätigkeiten der Organisation gekommen. Also wirklich eigentlich, ja, so wie es letztlich auch sein soll und in der Wissenschaft letztlich auch gepredigt wird. Es gibt ja durchaus auch andere Ansätze, die mal von den eigenen Outputs schauen, okay, wir machen das, was erreichen wir eigentlich damit? Ihr seid tatsächlich den gegengesetzten Weg gegangen.
Das kann man so sagen, jedenfalls mit den Kernthemen. Eben Nachhaltigkeit, gesunde Ernährung, Naturbezug. Es haben sich allerdings dann über das Programm, man setzt die Programme mal auf, macht dann auch aufgrund der Wirkungsforschung, aber auch von Evolutionen immer wieder neue Erfahrungen, kriegt immer wieder neue Dinge mit, entwickelt das weiter. Und da haben sich über die Zeit tatsächlich einige andere Wirkungsfelder ergeben, die wir uns dann auch angeschaut haben und eigentlich immer mehr entdeckt haben, ja Wahnsinn, da steckt noch viel mehr Wirkung drin, gerade auch auf dieser emotionalen Ebene, also zum Beispiel Begeisterung ist auch ein Wirkungsfeld oder auch Selbstwirksamkeit und so sind wir da quasi über die Programme dann auf immer mehr Ebenen gekommen, dass insgesamt jetzt momentan je Programm 9 Wirkungsfelder sind, die wir quasi festgestellt haben und die immer wieder quasi jedes Jahr auch erhoben werden und bestätigt werden, wo sich auch herausgestellt haben, dass die ziemlich stabil sind über die Zeit und auch über die Ländergrenzen. Also wir haben da keine signifikanten Unterschiede jetzt zwischen Österreich oder Deutschland zum Beispiel festgestellt. Das ist, ja, wirkt relativ universell, würde ich mal sagen. Zumindest für den mitteleuropäischen deutschsprachigen Bereich.
Und robust, ja. Jetzt sprichst du eh schon davon. Wie geht ihr denn das Thema Wirkungsmessung an? Was macht ihr da? Du hast gesagt, ihr habt dann zusätzliche Wirkungsfelder sogar festgestellt. Wie seid ihr da drauf gekommen? Wie arbeitet ihr in diesem Bereich Wirkungsmessung?
Also so von der Organisationsstruktur vielleicht angefangen mal. Wir arbeiten also grenzüberschreitend sehr stark zusammen. Wir haben oder Acker Deutschland, also Acker insgesamt hat ein eigenes Wirkungsteam sogar, das in Berlin ist. Und mit den Länderorganisationen in Österreich und in der Schweiz arbeiten wir da eng zusammen. Es gibt quasi übers Jahr gesehen gewisse Standardbefragungen, wo wir versuchen auch die gleichen Fragen stabil über jedes Jahr zu stellen, dass man einfach auch den zeitlichen Verlauf messen kann und da Veränderungen über die Zeit auch feststellen kann. Das ist meistens eine große Online-Befragung dann von Pädagoginnen, von LehrerInnen im Herbst, also sozusagen am Ende eines jeden Programmjahres, die da stattfindet. Aber wir haben ja sehr vielfältige Methoden im Einsatz, Methodenmix, würde man wahrscheinlich sagen, aus qualitativen und quantitativen Zugangsweisen, weil das Thema, glaube ich, so komplex ist, dass man es einfach aus verschiedenen Blickwinkeln auch betrachten muss. Und gerade bei Selbstaussagen, also wenn man Kinder und Jugendliche befragt, ist es insbesondere herausfordernd, aber auch bei Erwachsenen natürlich die subjektiven Sichtweisen gut einschätzen zu können. Und da braucht man auf jeden Fall verschiedene Blickweisen dann darauf, im Sinne einer Methodentriangulation, einfach aus verschiedenen Sichtweisen, Blickwinkeln draufzuschauen, auf qualitativer Ebene. Teilnehmende Beobachtungen haben wir teilweise auch dabei, arbeiten auch immer wieder mit Forschungseinrichtungen, mit verschiedenen Hochschulen zusammen, die auch mit einem externen Blick drauf schauen. Und so kriegt man dann ein Gesamtbild am Ende des Tages, die vor allem auf die Wirkungsfelder gerichtet sind, auf unsere schon 9 erwähnten Wirkungsfelder. Aber es tut sich immer was. Also Gesellschaft bleibt ja nicht stehen, es verändert sich immer was. Und man kommt dann immer wieder auf neue Dinge drauf, wo wir auch wirken könnten. Um da vielleicht ein Beispiel zu nennen, wie es dann auch wieder in die Programmweiterentwicklung reingeht. Ich habe zum Beispiel irgendwann mal festgestellt, die Kinder lernen wahnsinnig viel am Acker über wirtschaftliche Zusammenhänge. Also wenn man sie zum Beispiel fragt, was würdest du für diese Karotte, die du da angebaut hast, verlangen? Dann sagen die Kindern teilweise astronomische Summen, aber also vielleicht 2, 3, 4 Euro. Und wenn man schaut, was im Supermarkt eine Karotte kostet, ist das weit zu teuer quasi. Aber wenn man weiß, wie viel Arbeit sie da reingesteckt haben, wie viel Mühe, dass dann vielleicht eine Karotte rauskommt, dann ist das vollkommen gerechtfertigt, wenn man das auf der Ebene sieht. Und das hat mich so zur Idee gebracht, dass wir diesen Bereich Wirtschafts- und Finanz-Konsumentinnenbildung auch noch weiter ausbauen könnten in unseren Programmen. Hat dann zur Idee Akonomie geführt, nachhaltig wirtschaften, wo wir dann etwas entwickelt haben und dann letztes Jahr auch bei der Mega-Bildungsmillion gewonnen haben unter den Top 3. Und jetzt quasi gerade dabei sind, ein neues Modul nachhaltig wirtschaften auszuarbeiten und in die Programme dann einzubinden. Und da geht es jetzt darum, quasi im nächsten Schritt dann natürlich zu schauen, wirkt das wirklich auf dieser Ebene? Also ist meine subjektive Annahme, wo ich denke, da gibt es einen Zusammenhang, wirkt das dann wirklich in der Art und Weise, wie wir das dann machen?
Vielleicht noch einmal einen Schritt zurück zum Thema, wie ihr da methodisch vorgeht. Also das heißt nochmal zusammengefasst, ihr macht auf der einen Seite Befragungen mit Pädagoginnen während des Schuljahres, vor allem aber zum Abschluss dann im Herbst. Ich hätte jetzt auch herausgehört, aber dass ihr dann durchaus auch mit den Jugendlichen, mit den Kindern vielleicht Interviews führt oder auch auf Survey-Daten da irgendwie zurückgreift. Selbsteinschätzung da als großes Stichwort. Und dann aber auch mit teilnehmenden Beobachtungen. Jetzt nehme ich an, das ist dann von den Acker-Buddies oder wem auch immer, ja, dass ihr das durchführt. Das heißt, würdest du sagen, methodisch ist da dann alles abgebildet, was Acker in diesem Bereich macht? Oder fehlt dir da jetzt noch irgendetwas?
Vielleicht noch Fokusgruppen wäre auch noch ein Thema. Also ich glaube, wir schöpfen wirklich das gesamte Repertoire der empirischen Sozialforschung aus. Und ja, so von der Gewichtung her sind trotzdem Befragungen, Surveys sozusagen das wichtigste Instrument, wird aber eben ergänzt mit den verschiedenen anderen Methoden. Mhm. Und ja, gibt dann natürlich immer Spezialprojekte in Anführungszeichen, wo man vielleicht diesen Aspekt sich nochmal anschaut. Man kommt auch immer wieder mal drauf, ja, das funktioniert jetzt vielleicht nicht so gut. Also das würde ich vielleicht auch noch unterscheiden, einerseits Wirkungsforschung, auf der anderen Seite Evaluationen zu machen. Also wenn wir jetzt aufschauen, wie kommen einfach zum Beispiel unsere Fortbildungen an, würde ich vielleicht einen kleinen Unterschied sehen, aber beides kann sozusagen auch wieder in die Programmgestaltung reinwirken. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, diesen Aspekt zu sehen, dass alles dazu dient, die Prozesse besser zu machen, die Wirkung zu erhöhen, quasi auf, ja, in diesem Framework der Wirkungstreppe beziehungsweise der Wirkungslogik immer wieder zu überprüfen, erreichen wir den Impact am Ende mit dem Input und mit dem Output auf diesen Ebenen. Und da ist es einfach ein wahnsinnig hilfreiches Tool, wo man alles wieder zusammenbringt. Also es ist ja irgendwie schon immer so ein Wirrwarr und irgendwann, ja, man also findet irgendwie, ja, sich vielleicht nicht mehr zurecht irgendwann und denkt sich und macht aber so seine Dinge dahin und dann hilft es, glaube ich, sich da ein bisschen rauszuzoomen, nochmal zu schauen, was machen wir eigentlich, wie gut machen wir das, was bewirken wir damit, und da dann wirklich sehr, es wäre auch, ja, so eine Anregung von mir, einfach sich von den Methoden vielleicht nicht zu sehr beeindrucken zu lassen, sondern die Methoden wirklich so einzusetzen, wie man sie braucht. Das, ja, finde ich ganz wichtig.
Inside Impact.
Jetzt sind da ein paar Türen in meinem Kopf aufgegangen in Richtungen, die wir gehen könnten. Vielleicht zum Start ganz kurz. Das heißt, für euch ist die Wirkungsmessung eigentlich vor allem ein Tool, um zu schauen, sind wir noch on track mit unserer Mission? Ist das, was wir da machen, sinnvoll und vielleicht möglichst effektiv, um das zu erreichen, wie unsere Vision ausschaut? Würdest du das so unterschreiben?
Die Wirkungsmessung hat sicher mehrere Ebenen, wieso das für uns wichtig ist. Aber grundsätzlich würde ich das auf jeden Fall unterschreiben, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist, weil es geht wirklich bei uns einfach darum, diesen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen, diese Mission, wie du sagst, zu erreichen, da wirklich eine gesellschaftliche Veränderung, eine positive zu bewirken. Und darauf richten wir alles aus. Das steht sozusagen am Anfang. Und irgendwie müssen wir wissen, ob wir da auf dem richtigen Weg sind. Und da ist einfach die Wirkungsorientierung ein ganz wichtiges, ja, Tool oder vielleicht sogar mehr als ein Tool, einfach eine Philosophie, eine Lebensweise als Organisation, die einfach ganz entscheidend für diesen Erfolg ist. Und ich würde sagen, dass es ohne das auch gar nicht gehen würde. Das wäre für uns eigentlich gar nicht vorstellbar. Und wir sehen auch zum Beispiel Wirkungsmessung nicht als etwas, was uns irgendwie aufgebürdet wird, sondern wir machen das, weil wir damit die Prozesse besser gestalten können. Wir können unsere Ziele damit besser erreichen. Und wir können natürlich, und da wären wir bei anderen Ebenen, ist es auch ein Mittel für Kommunikation und Transparenz. Auch, aber nicht nur FördergeberInnen zum Beispiel gegenüber der öffentlichen Hand auch, um zu zeigen, ja, so könnte es dann auch systemisch vielleicht funktionieren und da haben wir den Mehrwert. Das heißt, auf der Ebene hat es natürlich ganz wichtige Funktionen. Und ein Aspekt, der vielleicht nicht so oft gesehen wird, auch intern, also auf Organisationsebene, auf Mitarbeitendenebene, wenn die Menschen, die in der Organisation arbeiten, einfach mitkriegen, was sie alles bewirken, wirklich über jeden kleinen Akt eigentlich, über jeden Tag eigentlich übers Zutun, dann sind die Leute einfach viel motivierter, wenn sie sehen, das erreicht wirklich was. Also wenn du nur ewig dahin arbeitest und dann ja kriegt man vielleicht zufällig mal was mit, ein positives Feedback. Wenn du das systematisch einfach immer wieder erhebst und siehst, das bewirken wir. Die Leute sind begeistert davon und ja, die Begeisterung geht dann auch so weit, dass sie sich gesünder ernähren oder Natur quasi mehr wertschätzen. Dann trägt das einfach wahnsinnig zur Motivation bei und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt auch.
Das ist ein sehr, sehr schöner Punkt, ja, dass man auch intern das große Ganze nicht ganz verliert. Das, was wir hier anstellen in der Organisation, das tut etwas, da bewirken wir etwas und das hilft sicher mit der Motivation. Sehr, 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 sehr cooler Punkt. Jetzt sagst du, ihr macht Online-Befragungen, Fokusgruppen, Befragungen von Kindern, Jugendlichen, ein Blick von außen. Das ist ja ein sehr, sehr schöner, bunter Methodenstrauß, den ihr da habt. Jetzt nehme ich an, da gab es in der Vergangenheit einige Learnings bei euch auch, wie man mit diesen Methoden umgehen kann, was sinnvoll ist, was weniger sinnvoll ist. Gibt es da etwas, was du mit unseren HörerInnen teilen kannst? Irgendwelche Tipps, irgendwelche Tricks?
Ich glaube schon, dass externe Hilfe ganz wichtig ist, wenn man die Expertise vielleicht auch noch nicht selber im Team hat, wenn man sich's irgendwie leisten kann von Anfang an. Ich habe immer so ein bisschen die Denkweise einer kleinen Organisation in mir, ist vielleicht bei größeren Organisationen anders, aber auch die haben oft die Herausforderung, größere Organisationen sind jetzt gemeint, dass sie noch nicht wirkungsorientiert gearbeitet haben und ja, die holen sich dann logischerweise auch die externe Hilfe oder müssen sich die auch holen. Aber gerade auch für kleinere, neue Organisationen, Startups, sehe ich das als sehr wichtig an, auch vielleicht auf Kooperationsebene mit Hochschulen zusammenzuarbeiten. Also in der Anfangsphase von ACCA, das zieht sich aber so ein bisschen durch, waren einfach ganz viele Abschlussarbeiten auch in Kooperation. Die dauern zwar länger und sind auch nicht ganz ohne Betreuung irgendwie möglich oder quasi Ressourcenaufwände. Aber es lohnt sich dann auch wirklich, wenn man da dann auch in die Tiefe gehen kann, auch wenn man vielleicht noch nicht so viele Mittel hat, um selbst die Wirkungsforschung durchzuführen. So aus unserer Perspektive, aus ACCA Österreich, hatten wir den Vorteil einfach, dass wir die große Organisation in Deutschland neben uns haben und mit uns haben und da einfach wahnsinnig viel profitiert haben. Insofern, ja, würde ich da immer appellieren, als kleine Organisation holt euch auf jeden Fall Hilfe und Unterstützung. Gerade in der Wissenschaft ist man auch sehr offen für Kooperationen und das, ja, sehe ich, würde ich so als ersten Tipp mal mitgeben.
Also die externe Perspektive auch mit reinholen und die Expertise tatsächlich von Menschen und Institutionen, die schon des Öfteren Wirkungsmessungen betreut haben.
Genau, das wäre das eine, die externe Perspektive, aber ich glaube, die interne Perspektive ist genauso wichtig, weil wir in der Organisation ja wahnsinnig viele tolle Akteure haben mit sehr vielen unterschiedlichen Erfahrungshorizonten und da ist so viel, ja, vor allem praktisches Wissen auch da, aber auch das praktische Wissen ist ja ganz wichtig, um zum Beispiel die richtigen Fragen zu stellen, ja, diese sozusagen Betriebsblindheit vielleicht zu überwinden und dieses Einbeziehen von Anfang an von den verschiedenen Akteuren in der eigenen Organisation ist, glaube ich, auch ganz essentiell. Da können wir oder haben wir auch, glaube ich, sehr viel profitiert, immer wieder mit allen zu sprechen, ob jetzt mit den ACCA-Coaches oder ja mit allen Abteilungen, die es so in der oder allen Personen, die es so in der Organisation gibt und da die Perspektiven mit reinzunehmen.
Sehr, sehr verkürzt formuliert. Mal schauen, was schon da ist an Wissen, an Expertise, aber vielleicht auch an Daten, die für einen ganz anderen Zweck erhoben worden sind zum Beispiel.
Genau, also das lohnt sich auf jeden Fall auch immer mal zu schauen, gibt es dazu auch vielleicht auch schon internationale Studien. Wir haben kürzlich auch für ein Positionspapier, das wir dieser Tage auch veröffentlicht haben, auch ja nochmal angeschaut, quasi welche Studien gibt es eigentlich zur Situation von Schulgärten, vor allem im deutschsprachigen Raum. Da gibt es eine ganze Bandbreite, die wir dann in dieses Positionspapier auch mit reingebracht haben, an Studien, die letztendlich alle auf ähnliche Erkenntnisse auch kommen. Das heißt, oftmals ist dieses Wissen dann auch schon da und man muss vielleicht auch nicht alles immer neu machen. Und da, glaube ich, muss man auch offen sein und idealerweise auch, wenn es so etwas wie, ich denke oft natürlich an FördergeberInnen, wo man etwas nachweisen muss oder wo man etwas tun muss, erheben muss, einfach Daten erheben. Und da würde ich auch auf ein möglichst offenes Verhältnis appellieren, dass man da ja immer wieder darauf reagieren kann, wenn man feststellt, okay, da gibt's jetzt doch was, dann muss ich das nicht nochmal selber machen unbedingt, sondern kann vielleicht auf diese Daten mich konzentrieren und dann wieder die ja vielleicht nächsten Schritte oder vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil ich mich mit dem eigentlich nicht aufhalte. Und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig in dieser Beziehung, also zwischen denen, die dann die Daten, also sozusagen die EmpfängerInnen von den Daten auch sind, von der Wirkungsforschung und denen, die an der Wirkungsforschung arbeiten, beziehungsweise die Programme eben durchführen.
Also wiederum, wenn ich versuche, das so sehr verkürzt zusammenzufassen, auf der einen Seite keine falsche Scheu davon zu schauen, was schon da ist an Sekundärdaten, auch was schon erhoben wurde. Und ja, auch keine Scheu vor der Zusammenarbeit und eben auch daran zu denken, für wen dann eigentlich die Ergebnisse sichtbar sind und was man damit vielleicht auch erreichen möchte.
Ja, also das ist, glaube ich, total wichtig, keine Scheu zu haben, keine Angst zu haben, schon gar nicht vor Wirkungsforschung oder allem, was damit zu tun hat. Es ist im Endeffekt ein Handwerk, das jeder erlernen kann. Und klar, man braucht irgendwie ein bisschen ja die Ausbildung dazu, möglichst professionell den Hintergrund. Aber man kann es erlernen, das ist immer das Wichtigste. Und man kann vor allem auch klein anfangen. Da würde ich auch erstmal auf bestimmte Aspekte fokussieren. Und ja, es hat auch bei uns klein angefangen und ist dann immer größer geworden. Auch natürlich ja mit Wachstum in der Organisation, mit verschiedenen Möglichkeiten, die damit verbunden sind. Aber alles hat klein angefangen. Und wenn man sich mehr auf einen Aspekt, der vielleicht im Zentrum steht, fokussiert, ist das vielleicht gerade für eine Anfangsphase noch viel, viel besser und wichtiger. Also keine Scheu haben und einfach mal loslegen.
Jetzt hast du schon erwähnt, das ist bei euch auch gewachsen. Wie würdest du sagen, ja, ressourcentechnisch, wie geht's euch da mit der Wirkungsmessung? Wie viel Zeit nimmt das? Hat man manchmal das Gefühl, okay, eigentlich müsste ich diese Zeit aufwenden, um meine Mission voranzubringen, um an meinen Tätigkeiten zu arbeiten? Oder ist das bei euch wirklich so ein Kernpunkt, einfach diese Wirkungsmessung, dass das nicht hinterfragt wird eigentlich?
Also hinterfragen tun wir ständig, ob das richtig ist. Und ich mache mir auch ganz viele Gedanken. Also denke mir dann oft, okay, ich will einfach nur die Gemüseakademie oder Ackerracker machen. Aber wenn man einfach ein bisschen breiter denkt und ein bisschen mit Blick von außen, wird man eigentlich schnell feststellen, dass es wirklich integrativer Bestandteil ist von dem, was wir machen. Also es ist eben, wie vorhin auch schon gesagt, nicht eine Bürde irgendwie von außen, sondern wir wollen das machen, um besser zu werden, um zu schauen, erreichen wir unsere Ziele, erreichen wir unsere Wirkungsziele. Und das fließt quasi auch immer wieder oder ist im Grunde verzahnt mit den Programmen, mit den tatsächlichen Praktiken, mit den Aktivitäten und fließt da immer wieder mit ein, entwickelt die weiter, ist ein Reflexionsmomentum, zeigt Fehler auf, also auch Wirkungsorientierung bedeutet, glaube ich, auch einfach Fehler machen zu können und aus diesen Fehlern dann auch lernen zu können. Und ich kann diese Fehler im Grunde dann nur gut verarbeiten, wenn ich diesen ganzen komplexen Zusammenhang verstehe. Wo hat dieser Fehler jetzt stattgefunden? Auf was hat er quasi Bezug genommen? Auf was hat er eingewirkt? Und wo kann ich dann einen Schalthebel umdrehen, damit es wieder in die richtige Richtung geht. Da mache ich vielleicht nochmal einen Fehler, aber ist auch okay. Irgendwann lande ich dann dort, wo ich hin will. Ein langer Atem ist oft gefragt, aber wenn wir dran denken, es ist ein Prozess, wir machen auf diesem Weg Fehler quasi und wir versuchen das aber trotzdem möglichst zu steuern, strategisch zu steuern, dann ist sozusagen die Wirkungsmessung eigentlich deine beste Freundin, würde ich mal sagen.
Ich finde es sehr schön, was du vorhin gerade gesagt hast, nämlich es ist ein Reflexionsmomentum und ein Reflexionsmoment und eigentlich zwingt so eine Wirkungsmessung auch die handelnden Akteure in einer Organisation, diesen Reflexionsmoment einmal anzunehmen, weil sehr oft nimmt man sich die Zeit einfach im Alltag nicht, sondern versucht irgendwie alles zu balancieren und Funding und Tätigkeiten und irgendwie dazu alle Bälle zu jonglieren, die es da irgendwie gibt. Aber eine Wirkungsmessung ist tatsächlich ein erzwungener Reflexionsmoment, wo man mal die Helikopterperspektive einnimmt.
Ja, also ich glaube, ich überlege gerade, ob dieser erzwungene Moment die richtige Bezeichnung ist, weil es ja irgendwie auch selbst gewählt ist natürlich, aber verstehe vollkommen, was du meinst. Ich glaube, man muss Wirkungsmessung sehr ganzheitlich sehen. Also es ist für mich ein Teil einfach des Gesamten, ein Teil unserer Bildungsprogramme, ein Teil unseres Wirkens, unserer Mission, unserer Ziele, unserer Vision. Und ja, und dann nimmt man sich auch natürlich die Zeit dafür, auch wenn überall die Zeit knapp ist. Also kenne das nur zu gut, gleichzeitig auf 10 Hochzeiten zu tanzen und eigentlich bräuchte man irgendwie 10 neue Leute, aber es gibt das Budget noch nicht ganz her. Insofern, ja, ist in jedem Bereich eigentlich zu wenig Zeit, aber es ist so wie Finanzierung, wie quasi Programmgestaltung, wie ja, wie Logistik, Dinge irgendwo hinzubringen, ist es einfach ein integraler Bestandteil, ohne den es eigentlich nicht gehen würde. Und ich sehe es nicht als zusätzliche Belastung, sondern eher als etwas, was ja, was einen weiterbringt. Nichtsdestotrotz kostet es natürlich etwas. Also gerade, da rede ich vielleicht gar nicht so sehr von der Arbeitszeit, also die kostet eigentlich auch. Aber auch, ja, zum Beispiel so einen Wirkungsbericht zu drucken, auch Design, Layout und so weiter, das kostet einfach ein bisschen ein Geld und manchmal auch sehr viel Geld. Und da muss einem schon bewusst sein, dass man das auch irgendwie ja mit einbudgetiert, mit einplant, auch im Verhältnis zu, ja, verschiedenen PartnerInnen, FördergeberInnen, sollte das aber ganz wichtig sein, dass diese Budgets auch da sind. Also man kann nicht irgendwie Wirkungsforschung oder Wirkungsmessung quasi ja, einfordern oder sich wünschen und es gibt aber keine Budgets dafür. Von dem her ist das, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt. Also die Ressourcen sollten dafür auf jeden Fall geschaffen werden, aber was ich sagen will, es soll ein ganz normaler Budgetposten eigentlich werden.
Im Kern und ja, im Herz der Organisation eigentlich verankert auch.
Ja, der einfach ganz zentral dabei ist, wo man gar nicht mehr eigentlich drum herum reden muss, sondern den es einfach gibt. Und Punkt.
Sehr schön. Wir kommen schon Richtung Ende. Vielleicht noch ganz kurz natürlich den Wirkungsbericht in der Online-Version, aber auch das Positionspapier ist natürlich in den Shownotes zu finden, falls ihr da draußen ja kurz nachlesen möchtet, wovon wir da eigentlich gerade sprechen. Und genau, du hast es jetzt schon erwähnt, der Wirkungsbericht. Vielleicht ganz kurz, was sind die Findings? Einerseits in der Wirkungsmessung, aber auch vielleicht für euch. Was waren da Learnings? Was konntet ihr da mitnehmen? Wir haben es ein bisschen schon angeteasert, aber gibt es da noch irgendetwas?
Also von den Inhalten her bestätigen sich wie auch vorhin schon gesagt, so die Wirkungsfelder über die Zeit einfach. Wir haben jetzt in der letzten quasi Messung im Kindergarten-Kita-Bereich auch ein neues Wirkungsfeld hinzugefunden, und zwar die Sprachförderung, also dass Kinder einfach auf dem Acker oder mit dem Ackern einfach ihre Sprache verbessern, ihre Sprachkenntnisse, ihre Fähigkeiten verbessern. Ist immer ganz schön, wenn man so Momente drin hat, wo man das selbst einfach miterlebt hat und dann irgendwie sieht, das ist irgendwie allgemeingültiger. Also ich finde das immer sehr schön, wenn PädagogInnen, LehrerInnen auch ja mit den Kindern einfach die Gemüsebegriffe durchgehen, teilweise auch die Mehrsprachigkeit in der Klasse nützen und aufnehmen und ja eine kleine Runde durch mehrere Sprachen machen mit den Begriffen. Aber das eignet sich offensichtlich sehr gut dazu, dieses Setting auch vielleicht außerhalb des Klassenraums, außerhalb des Gruppenraums, um ja die Sprachfähigkeiten noch zu fördern. Das war jetzt ganz neu dabei. Was die Kolleginnen in Deutschland auch gemacht haben, weil dort ja schon seit 10 Jahren geackert wird, sie haben begonnen, die Langzeitwirkung sich auch anzuschauen und haben quasi Interviews, qualitative Interviews mit SchülerInnen gemacht, die quasi ja in den letzten 5 bis 10 Jahren quasi an der Gemüseakademie teilgenommen haben und haben hier qualitativ beschrieben, wie sich deren Sichtweise, deren Perspektive quasi entwickelt hat. Die Also das ist, glaube ich, der erste Schritt in die Langzeitwirkung. Das werden wir auch immer wieder gefragt. Und als Sozialwissenschaftler weiß ich, dass das einfach auch die Königinnendisziplin quasi ist, auf die Langzeitwirkung zu erforschen. Und da, glaube ich, wäre das Learning, wenn man jetzt zurückblickt, einfach von den Befragungsdaten her möglichst die Kontakte schon damals gemacht zu haben, weil es natürlich sehr challenging, herausfordernd war, die Leute auch zu finden, die da bereit sind, die mitgemacht haben. Datenschutz spielt da natürlich auch eine Rolle. Und ja, von dem her gäbe es da ein paar Learnings in Richtung Langzeitwirkung auch von dem Aspekt einfach der Daten- oder Befragungsverfügbarkeit. Was wir auch herausgefunden haben, ist, dass dieser Blended Learning Ansatz, also die Kombination mit dem praktischen Tun auf dem Acker und den digitalen oder auch analogen Unterrichtsmaterialien, dass die Verwendung von den Lernmaterialien auf der Lernplattform die Wirkung auch nochmal erhöht. So ungefähr 12% im Mittel war da die Zahl, also um diese 12% höher kann man die Wirkung steigern, wenn nicht nur geackert wird praktisch, sondern auch die Lernmaterialien verwendet werden auf Theorieebene. Das war auch ein Finding. Und darüber hinaus haben wir ganz viele Einblicke, auch schöne Geschichten, Stories im Wirkungsbericht über die tatsächlichen Umsetzungen an Schulen und Kindergärten in ganz Österreich. Es ist bei uns immer ein Wirkungs- und Jahresbericht. Also wir berichten da sehr umfassend dann auch über neue Projekte im Ökonomie nachhaltig wirtschaften, Partnerschaften auch. Also es ist sehr ganzheitlich betrachtet, auch im Wirkungs- und Jahresbericht.
Sehr, sehr lässig. Also wie gesagt, gerne nachlesen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich werde auf jeden Fall auch nochmal reinschauen. Natürlich zur Vorbereitung auch ein bisschen geschaut. Ich sehe auch die Printausgabe von mir. Auch natürlich, wie du auch sagst, tatsächlich ja Layout, Design, auch ein wichtiger Punkt in der Wirkungsberichterstattung. Das Ganze so darzustellen, dass man vielleicht auch mit einem Blick hinein die Wirkungslogik versteht, aber auch vielleicht die Kernwirkungen.
Genau, ein Learning, das wir jetzt auch haben oder wo wir auch für die Zukunft am Überlegen sind, weil natürlich Print und Layoutierung auch durchaus kostenintensiv sind und ja, natürlich auch sozusagen die Materialverwendung einfach ein Thema ist. Man kann zwar quasi nachhaltige Materialien, nachhaltiges Papier und Druck verwenden, aber besser wäre es eigentlich, das gar nicht zu produzieren. Und da sind wir natürlich auch im Überlegen, auch aus Kosten, Effizienz, Umwelt, Nachhaltigkeitsgründen immer mehr auf Digitales umzustellen, vielleicht auch mehr Interaktivität reinzubringen, um auch die Daten einfach aktueller und zugänglicher zu machen. Das wird so die nächsten Jahre auf jeden Fall spannend sein oder ist bei uns in Diskussion, mehr digital zu machen. Andererseits gibt es natürlich immer wieder auch Interesse, auch mal ja ein schönes Druckerzeugnis in den Händen zu halten und da einfach schön blättern zu können. Also das ist auch wieder dieses Thema mit analogen Erlebnissen und digitalen Erlebnissen. Gibt es natürlich verschiedene Präferenzen. Wir versuchen immer das Beste aus beiden Welten herauszuholen und immer die Wirkung im Blick zu haben.
Wenn das kein perfektes Ende ist für unser Interview, dann weiß ich auch nicht. Lieber Christoph, gibt's noch irgendetwas, das du unseren HörerInnen mitgeben möchtest?
Ich würde sagen, Wirkungsanalyse auf jeden Fall mal ausprobieren und einfach mal machen. Von Anfang an wirklich mitdenken und es nicht so zu sehen, als es wird mir aufgebürdet von außen, sondern selbst aktiv zu gestalten. Wirkungsorientierte Haltung, auch nochmal quasi Fehler sind erlaubt, gehören dazu, sind wichtig einzunehmen. Und ich würde mir auch wünschen, dass tatsächlich es auch honoriert wird, wenn man wirkungsorientiert arbeitet. Das wäre mein großer Wunsch, dass es mehr in Fokus kommt, dass es mehr quasi Sichtbarkeit auch bekommt, da wo wirklich wirkungsorientiert gearbeitet wird.
Und dass andere Institutionen auch mehr Wert darauf legen.
Genau, dass Institutionen darauf Wert legen, einfach gerade natürlich auch im Bereich der öffentlichen Hand, dass wirklich um die Wirkung geht, dass wir wirklich was erreichen können, damit die Probleme lösen, langfristig lösen, an der Wurzel anpacken und nicht nur vielleicht kurzfristig irgendwie was Nettes machen, was vielleicht gut ausschaut und sich ganz cool anhört. Aber wenn man genauer hinschaut, ist eigentlich nicht viel dahinter und schon gar keine Wirkung. Und da einfach so einen Switch hinzubekommen zur wirkungsorientierten Haltung und Logik und dass das auch honoriert wird.
Super, mit diesem Aufruf sage ich vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Christoph, fürs Dasein, für die spannende, muss was, Dreiviertelstunde, bisschen mehr. Und ja, alles, alles Gute für AK Österreich.
Dankeschön, macht euch die Hände da draußen dreckig.
Genau so ist es. Ja, und wir machen uns noch mit einer Folge zum Thema Wirkungsmessung die Hände dreckig. Wobei, hier im Studio ganz so dreckig werden sie dann wohl doch nicht. Aber wir freuen uns zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung und wie das mit Non-Profit-Organisationen und Social Entrepreneurs so ausschaut, in der nächsten Folge dann uns noch ein bisschen näher zu befassen. Bis dahin, solltet ihr mehr über Inside Impact erfahren wollen, Fragen haben, Anregungen, Feedback, was auch immer, gerne via insideimpact@wu.ac.at. Das ist per E-Mail natürlich und via Instagram Inside Impact mit Unterstrich am Schluss. Wir freuen uns über Follows, Feedbacks, Kommentare, Anregungen, Wünsche, was auch immer. Das Inside Impact Team, das ist Florentine Meyer, Helena Schmitz, Marlene Seindl und mein Name ist Martin Meerwald. Wir freuen uns, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin, alles Liebe von der WU. Ciao und alles Gute.
Inside Impact.
Der Podcast mit Wirkung.